Ja, man fährt durch Mecklenburg-Vorpommern quasi gefühlt jede Autobahnbrücke ist blau-weiß-rot. Die Windkraftanlagen sind angesprayt mit FCH, die Stromkästen und das eben nicht nur in der Stadt Rostock, sondern überall im ganzen Bundesland. Und das ist wirklich auch kein kleines Bundesland. Hansa Rostock ist so der Leuchtturm in Mecklenburg-Vorpommern, die eine große Institution, auf die sich alle in diesem Bundesland einigen können. Das Stadion ist bei den Heimspielen in der Regel voll, 25.000 Menschen um und bei sind da immer so. Gleichzeitig steht der Verein aber eben auch, vor allen Dingen in der überregionalen Wahrnehmung, immer wieder für Krawall und Randale. Das ist so das, womit viele Menschen diesen Verein verbinden.
Der FC Hansa Rostock gilt als der Ostverein, ist letzter DDR-Fußballmeister. Heute spielt er in der dritten Liga. Aber kein anderer ostdeutscher Verein war so lange in der ersten Bundesliga. Und Hansa ist Identitätsanker einer ganzen Region. Doch die Ultra-Fans von Hansa Rostock gelten als besonders hart und gewaltbereit. Und sie sorgen immer wieder für Krawalle und Ausschreitungen. Auch die mögliche Nähe zum Rechtsextremismus ist ein Thema. NDR-Sportjournalist Jonas Freudenhammer hat für die Doku 60 Jahre Hansa Rostock, Heimatliebe und Skandale mit Fans, Experten und Beobachtern gesprochen und erzählt, wie weit die Fußballliebe in Rostock reicht. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch, heute ist Freitag, der 16. Januar. Hi Jonas, willkommen bei 11KM.
Ja, hallo. Ja, das war sicherlich für mich auch eine der krassesten Situationen, die ich persönlich mitbekommen habe.
Es geht nur über die Relegation, es geht nur mit einem Sieg und Schützenhilfe, aber sie scheinen dran zu glauben.
Es war das letzte Saisonspiel in der Saison 23/24 in der zweiten Liga, Abstiegsspiel gegen Paderborn 2024. Und an dem Spieltag hat sich final entschieden, ob Hansa Rostock jetzt absteigen muss in die dritte Liga oder ob sie es vielleicht doch noch schaffen, in der zweiten Liga zu bleiben.
Nach wie vor ist die Unterstützung der Hansa-Fans da, rein in den zweiten Durchgang in Rostock. Die machen sich bemerkbar. Paderborn geht mit frischem Schwung in die Schlussphase.
Dann aber war Nachspielzeit und es war absehbar, okay, das wird heute nichts mehr. Und Hansa Rostock wird wahrscheinlich nach 3 Jahren zweite Liga wieder absteigen.
87. Minute, das 1:2. Top-Torjäger Grimaldi sorgt mit seinem 9. Saisontreffer für Tristesse in Rostock. Hansa bräuchte jetzt 2 Tore, aber so kurz vor dem Ende glaubt niemand mehr an ein Wunder.
Und dann haben auf einmal verschiedene Fangruppierungen, also auch an verschiedenen Orten im Stadion, angefangen, ja, ein Feuerwerk abzubrennen, wie ich das auch bisher selten erlebt habe in den Stadien im Profifußball. Dann ja, sind die Tribünen dunkel geworden und es hat überall geknallt.
Schiri Osmas unterbricht die Partie in der 3. Minute der Nachspielzeit. Rauchtöpfe, Raketen, Böller, Pyrotechnik, grauenhaft, was sich hier ein paar Chaoten im Hansa-Block herausnehmen.
Man hatte das Gefühl, überall umherum explodiert ist. Und die Feuerwerkskörper oder Böller sind auch in den Innenraum geflogen. Auch das ist was sonst sehr selten vorkommt. Ich habe das noch nie erlebt so. Und da habe ich dann zu meinem Kameramann gesagt, so, ich glaube, wir sind hier nicht mehr sicher. Wir packen mal lieber unsere Sachen ein.
Ja,
ich habe das Stativ über die Schulter geschwungen und der Kameramann die Kamera. Und wir sind dann in Richtung Spielertunnel gegangen. Auch die Spieler und Trainer mussten halt in den Spielertunnel gehen.
Die Teams gehen erstmal rein. Auch während der insgesamt 24-minütigen Unterbrechung wird weiter gefackelt. Brandlöcher auf dem Rasen.
Und es war so eine allgemeine, ja, Verunsicherung, Ratlosigkeit auch, was jetzt überhaupt passiert. Es stand im Raum, dass das Spiel auch abgebrochen wurde. Es kamen dann behelmte Polizisten, gut gepanzert in diese Mixed Zone, die sich da positioniert haben. Mein Gefühl war, dass halt Angst davor bestand, dass jetzt auch Fans auf den Rasen kommen und dann eventuell eben diesen Spielertunnel stürmen wollen, dass es nicht passiert. Das war schon eine sehr unsichere, besondere Situation, die ich so auch noch nie erlebt habe.
Hansa Rostock hat sich auf die denkbar unschönste Weise aus der zweiten Liga verabschiedet. Auf dem Platz und auf den Rängen bot der Verein gestern ein Bild, das das Image wieder für lange Zeit beschädigen wird. Dabei gab es beim letzten Heimspiel gegen Paderborn durchaus zwischenzeitlich die Chance auf ein Happy End, aber die Mannschaft konnte wie so oft in dieser Saison die angebotenen Chancen nicht nutzen.
Wie oft ist das in der Vergangenheit denn so vorgekommen, dass die Fans von Hansa Rostock da besonders auffallen, wenn es um Gewalt geht?
Ja, ich würde sagen, so in den letzten Jahren war es so, dass da so pro Saison 2, 3 Vorfälle ungefähr waren, die dann auch immer überregional für Schlagzeilen gesorgt haben. Mal zu Hause, wie zum Beispiel bei diesem Abstiegsspiel gegen Paderborn 2024 oder in der letzten Saison zu Hause gegen Dynamo Dresden. Es gab auch immer wieder Ausschreitungen bei Auswärtsspielen. Also da wurden in den letzten Jahren auch Sanitärbereiche in gegnerischen Stadien zerstört. In Aachen wurden mal Sitzschalen demoliert. Und da gab es immer wieder solche Schlagzeilen.
Und gibt es da konkrete Statistiken, auch im Vergleich zu anderen Vereinen, zu Schäden und auch Verletzten?
Also es gibt keine Statistik, die aussagt für jeden Verein, wie viele Verletzte zum Beispiel jetzt auf diesen Verein zurückzuführen sind pro Saison. Das macht die Polizei auch ganz bewusst nicht, weil sie nicht möchte, dass so ein Ranking innerhalb der Fanszenen entsteht, welcher jetzt der krasseste ist und wer irgendwie die meiste, weiß ich nicht, Pyrotechnik, Randale, Krawall, Polizisten verletzt, was auch immer, geschafft hat. Deswegen werden die Zahlen eigentlich nur pro Saison und dann auch vereinsübergreifend veröffentlicht. Allerdings gab es in dem Bericht für die Saison 24/25 explizit den Verweis auf ein Spiel Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden, dass sich bei diesem Spiel über 50 Menschen verletzt haben und dass es knapp ein Viertel der insgesamt Verletzten für die dritte Liga in dieser Saison. Also das ist schon ein Wert, der da deutlich heraussticht, der eben auch explizit genannt wurde. Da trafen natürlich aber auch mit Hansa Rostock und Dynamo Dresden zwei Fanszenen aufeinander, die beide ja dafür bekannt sind, auch mal zu Gewalt zu greifen.
Welche Konsequenzen haben solche Vorfälle?
Also wenn es zu solchen Exzessen kommt, dann verurteilt das der Verein regelmäßig, meistens dann eben in Statements danach und verurteilt das auch deutlich. Es ist eindeutig so, dass dem Verein das nicht hilft. Und zwar nicht nur in der Außendarstellung, sondern auch ganz praktisch. Also der Verein muss da regelmäßig Strafen zahlen. Und natürlich haben die Verantwortlichen im Verein auch keine Lust darauf, dass das, was man von diesem Verein wahrnimmt, überregional dann diese Negativschlagzeilen sind. Es gibt dieses DFB-Sportgericht, das ist erstmal zuständig für Sachen wie rote Karten, Sperren nach roten Karten, also ganz einfache sportliche Entscheidungen treffen die, aber die sind eben auch für Fehlverhalten von Vereinen und deren Anhängerschaft im unmittelbaren Umfeld von Ligaspielen zuständig. Hansa Rostock hat in den letzten Jahren schon außergewöhnlichere Strafen gezahlt, wurde zum Beispiel ja eben auch für die Vorkommnisse rund um dieses Abstiegsspiel in Paderborn auch verurteilt. Was war da ein Urteil, wo dann gleich noch mehrere Spiele mit reingeflossen sind? Deswegen war das dann mit insgesamt 300.000 Euro auch wirklich deutlich und hoch, die Strafe. Ja, also dass Vereine sowas zahlen, ist jetzt nicht völlig außergewöhnlich. Für Hansa Rostock ist es schon mehr als das andere Vereine zahlen. In dieser Saison gab es bis jetzt noch keinen Vorfall von so exzessiver Fangewalt. Der Verein steht momentan auch unter Bewährung. Nach diesen letzten großen Vorfällen gegen Dynamo Dresden in der letzten Saison wurde vom DFB-Sportgericht auch ein teilweise Zuschauerausschluss verhängt, allerdings eben auf Bewährung. Also wenn es jetzt nochmal zu größeren Krawallen kommen sollte, dann müssten im Ostseestadion Teile der Tribünen leer bleiben. Ob das jetzt die Maßnahme ist oder die Drohung, die dafür sorgt, dass sich die Fans disziplinieren, weiß ich auch nicht.
Das muss man auch nochmal sagen, es ist ja nicht so, dass alle Fans mit Gewalt auffallen. Wir sprechen hier über eine, nun ja, auffällige Minderheit. Was tut denn der Verein gegen solche Anhänger, die hinter diesen Eskalationen mit Pyrotechnik und Gewalt stecken?
Ja, also der Verein versucht, was gegen zu tun. Also nach den letzten Auswärtsspielen insbesondere, in denen es dann auch wieder zu Krawall kam, wurden dann solche Maßnahmen verkündet, wie dass jetzt nur noch Karten an Mitglieder verkauft werden und auch an jeden Käufer nur ein Ticket. Das soll dann irgendwie dabei helfen, dass die Leute das nicht einfach immer weitergeben, die Tickets, und dass nur Leute, die irgendwie dem Verein nahestehen, vielleicht auch wirklich im Stadion sind. Aber ob das wirklich dabei hilft, solche Krawallmacher draußen zu halten, da bin ich mir nicht so sicher. Andere Vereine haben Gewaltprobleme, die es teilweise im Fußball auch in den letzten Jahrzehnten immer schon gab, zum Beispiel durch intensive Sozialarbeit in Fanprojekten in den Griff gekriegt. Das gibt es in Rostock auch. Und ich muss schon sagen, dass Gewalt, die sich im Fußball äußert, immer auch Spiegelbild für gesellschaftliche Situationen und Probleme ist. Und dass da nicht nur Vereine alleine diese gesellschaftlichen Probleme lösen können.
Du hast ja beschrieben, als früherer DDR-Club hat Hansa Rostock gerade in Ostdeutschland für viele Menschen eine sehr große Bedeutung. Der Verein ist in der Region weit mehr als nur Sport. Wieso ist das so? Woher kommt das?
Das liegt an dieser Geschichte des Vereins, der erst relativ spät, also 1965, gegründet wurde, zu DDR-Zeiten.
Noch Röhrig da, der Außenstürmer, aber Utes läuft an und er schießt den Ball ins Tor. Die endgültige Entscheidung. 3:1 für den FC Hansa Rostock. 100 Sekunden nach dem Anschlusstreffer von Chemie Leipzig. Freistoß für den FC Hansa Rostock.
Mal auf, mal abgestiegen ist, aber nie irgendwie große Erfolge feiern konnte. Nach der Wende, also so in den frühen 90ern, war das so ein Verein, der den Menschen Hoffnung gegeben hat. In einer wirtschaftlich sehr, sehr schwierigen Situation, also hohe Arbeitslosigkeit, so in den Jahren nach der Wende, schwierige Situationen für viele Menschen, ein Systemumbruch, vieles, was sie gelernt haben, was sie über Jahrzehnte ja, aufgenommen haben, war auf einmal wertlos, zumindest wurde ihnen das so vermittelt. Und in dieser Zeit war der Verein eben auch ein Stabilitätsanker. Hansa Rostock hat den größten Erfolg der Vereinsgeschichte in genau diesen Jahren erreicht.
Der FC Hansa Rostock wird in der kommenden Saison in der ersten Fußball-Bundesliga spielen. Die Mecklenburger schlugen den Tabellenzweiten der Oberliga Nordost, Dynamo Dresden, mit 3:1 und sicherten sich damit vorzeitig den Meistertitel.
In der Saison 90-91, da war Deutschland eigentlich schon wieder vereinigt, aber da wurde zum letzten Mal die DDR-Oberliga ausgespielt. Da ist Hansa Meister geworden.
Henry Fuchs. Zum 3:1, grenzenlos der Jubel in Rostock.
Und danach ging es in die Bundesliga. Und da hat Hansa das erste Mal auch gegen die Westvereine gespielt. Dann schwierige Jahre in der zweiten Liga und dann von 1995 bis 2005 durchgängig in der ersten Liga. Länger als jeder andere Ostverein. Und damals hat der Verein vielen Menschen das Gefühl gegeben, in einer Zeit, die von Strukturbrüchen geprägt war, hey, wir hier im Osten, wir können doch noch mithalten. Wir haben was, worauf wir stolz sein können. Hansa Rostock ist ein relevanter Faktor im Fußball, auch in der gesamtdeutschen Gesellschaft, im gesamtdeutschen Fußball. In den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung gab es so ein bisschen so einen Ausverkauf im ostdeutschen Fußball. Also da sind die deutlich finanzstärkeren Manager aus westdeutschen Fußballclubs in den Osten gefahren und haben sich so ein bisschen die besten Spieler weggekauft. Und dann ab 95 konnte Rostock dann beweisen, nein, wir schaffen das hier aus eigener Kraft und wir können mithalten in einem gesamtdeutschen Wettbewerb, während zum Beispiel in der Wirtschaft das ja so war, dass viele ostdeutsche Betriebe eben nicht mithalten konnten in der gesamtdeutschen Wirtschaft, konnte Hansa Rostock den Menschen das Gefühl geben, wir sind wer und wir haben eine Relevanz, wir haben auch eine Anerkennung. Hansa Rostock war in diesen Jahren auch ein gern gesehener Gast in vielen Bundesliga-Stadien, hat attraktiven Fußball gespielt und eine aktive Fanszene mitgebracht und damit hat Hansa Rostock Anerkennung bekommen und damit natürlich auch die Menschen, die hinter Hansa Rostock stehen.
Und wann ging das los mit der Gewalt rund um Hansa Rostock-Spiele?
Also es gab schon zu DDR-Zeiten Gewalt um Hansa Rostock Spiele. Das haben uns auch verschiedene Menschen erzählt. Es gab dann in den 90ern insbesondere Neonazis, die die Straßen eingenommen haben, aber eben auch den Platz in den Stadien und da sehr offen aufgetreten sind. Und dann kam Anfang der Nullerjahre die Ultrakultur in die Stadien insgesamt, also in ganz Deutschland. Nicht nur bei Hansa Rostock, aber eben auch bei Hansa Rostock. Die haben die Hooligans und Neonazis verdrängt erstmal.
Ultras, lass uns das nochmal ganz kurz erklären. Das sind ja so Hardcore-Fans, die als Fangruppe richtig organisiert sind.
Der Fokus wird eher gelegt auf bunte Fanaktionen, den Verein, die Mannschaft zu unterstützen. Und in der Ultrakultur spielt Gewalt auch eine Rolle, aber eben nicht die primäre. Und ja, genau, also das sind eher so die Aspekte, die die Ultras auszeichnen.
Also dass es halt irgendwie laut sein muss, dass man Lieder singt, dass es kreativ sein muss, dass man Pyrotechnik einsetzt.
Alexander Leisner, der ist Soziologe und unter anderem an der Uni Lüneburg und forscht auch zu explizit ostdeutscher Fankultur. Und der hat uns erzählt, dass eben gerade in den Nullerjahren, also in der aufkommenden Ultrakultur, Gewalt schon auch ein Element war, mit dem sich explizit ostdeutsche Ultragruppen abgrenzen konnten und in denen sie Führung und Kompetenz vermitteln konnten, auch gegenüber explizit westdeutschen Ultragruppen.
Wo man nicht mehr von Augenhöhe redet, sondern so ein selbstbewusstes Überlegenheitsgefühl, was einige Jahre lang auch gepflegt wurde und wo so dieses Bild und dieser Mythos entstand, der Osten ist härter.
Im Laufe der Nullerjahre gab es dann aber immer wieder auch Konfrontationen mit anderen Fangruppen, auch mit der Polizei. Und die Ultras von Hansa Rostock haben damit das geschafft, sich selber als was Positives in ihren eigenen Augen zu inszenieren und eine Überlegenheit gegenüber dem Westen zu schaffen in ihrer sogenannten Gewaltkompetenz.
Gewalt spielt bei einigen Fans, insbesondere bei den Ultras, also durchaus eine Rolle. Von wie vielen Gewaltbereiten sprechen wir da?
Also die Polizei geht davon aus, dass vielleicht 500 bis 600 Menschen, die bei Rostock im Stadion sind, gewaltbereit oder gewaltsuchend sind. Und anlassbezogen können es dann auch mal 1000 sein. Aber eben auch das ist ja gegenüber den 25.000, die da im Stadion sind, eigentlich nur ein Bruchteil. Und die allermeisten Menschen, die da im Stadion sind, haben keine Lust auf Gewalt. Die verurteilen die Gewalt auch. Die sind halt, und das ist der Unterschied, einfach nicht so stark organisiert wie die aktive Fanszene oder die Menschen, die da diese Gewalt ausüben. Und deswegen sprechen sie auch nicht in so einer Gemeinschaft sich dagegen aus, sondern die sind halt vereinzelt und jeder ein bisschen mehr für sich, vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert von dem durchaus ja martialischen Auftreten von dieser Gruppe der Gewaltsuchenden. Und dann gibt es insbesondere zwei Bereiche im Stadion, in denen die aktiven Fans stehen. Das ist einmal die Südtribüne. Das ist so eine kurze Seite vom Spielfeld, bei der die Ultraszene steht. Die heißen in Rostock Subtras. Und das sind schon mehrere tausend Menschen, die da auf der Tribüne stehen. Da sind die meisten Fahnen, da sind die Choreografien vor Anpfiff. Da wird durchgängig gesungen während des Spiels. Und dann gibt es im Ostseestadion noch den Block 9a und 9. Da stehen auch noch mal ein sehr aktiver Teil der Fans, die auch Vorsänger haben und auch das ganze Spiel über anfeuern, auch immer wieder Choreografien zeigen. Und dieser Teil der Fans hat sich vor ein paar Jahren abgespalten von der Südtribüne. Denn in der Südtribüne herrscht allgemein der Konsens, dass die Situation im Stadion unpolitisch sein soll, vor allen Dingen natürlich auf gesellschaftspolitische Fragen. Und es gab dann eben aber eine Gruppe von Fans, die das nicht akzeptiert hat, sondern die sich explizit auch rechts bis rechtsextrem positionieren wollte. Und da das aber die breite Masse auf der Südtribüne nicht akzeptiert hat, hat sich dann eine Gruppe abgespalten und ist in diesem Block 9a gegangen und erfährt da jetzt in den letzten Jahren auch Zulauf. Und deswegen gibt es diese zwei Stimmungstribünen im Ostseestadion.
Und Wie zeigen sich diese rechtsextremen Tendenzen in diesem Block 9a?
Ja, also im Block 9a im Stadion gibt es jetzt keine direkt rechtsextremen Banner oder sonstigen Äußerungen. Die eindeutigen Anzeichen für Rechtsextremismus sind eher im Umfeld der Spiele. Also zum Beispiel gibt es Sticker mit so Aufschriften wie Heil Hansa oder auch mal einem Super Mario, der den rechten Arm geradeaus nach oben streckt und Heil Hansa sagt. Und was uns auch immer wieder berichtet wurde, waren in den Regionalbahnen nach den Spielen oder auch auf den Hinfahrten zu den Spielen, dass da sich Gruppen von Hansa Rostock-Fans zusammentun und dann da entweder rechtsextreme Gesänge anstimmen oder sogar eindeutige Gesten, wie zum Beispiel den Hitlergruß, machen und da den Raum so einnehmen, dass die da ein bisschen einfach ihr Ding machen können.
Bei einem Spiel, ich meine gegen den FC St. Pauli, zu dem Verein hat Hansa Rostock ja auch meines Wissens als Hamburgerin eine ganz besondere Beziehung. Was ist da passiert?
Mit dem FC St. Pauli gibt es schon über Jahre, fast ja, Jahrzehnte, so eine gewachsene Feindschaft, die sicherlich auch auf gegenseitigen Klischees und Anfeindungen beruht, die sich über die Jahre so hochgeschaukelt haben. Und der Vorfall, den du ansprichst, war vor 2 Jahren, also im Herbst 23, gab es eine Choreo bei einem Heimspiel von Hansa Rostock gegen St. Pauli, die erstmal vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so problematisch ist. Da hat eine Fangruppe Plattenbau Rostock ein großes Transparent über die ganze Südtribüne entrollt, auf dem verschiedene Plattenbauten zu sehen waren. Unter anderem eben auch das Sonnenblumenhaus aus Rostock-Lichtenhagen. Und dann wurden Rauchtöpfe gezündet und es entstand so ein bisschen der Eindruck, dass das Sonnenblumenhaus brennt. Und das sind natürlich Bilder, die problematische Assoziationen wecken.
Wasserwerfer, Tränengas, Polizei und Bundesgrenzschutz mitten in einem Wohngebiet. Rostocks Stadtteil Lichtenhagen. Wieder schwere Krawalle vor der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber.
Das war vor über 30 Jahren, 1992. Erst nach 4 Tagen bekam die Polizei die fremdenfeindlichen Angriffe unter Kontrolle.
Angefangen hatte es gestern Abend, als Jugendliche und nicht wenige unter ihnen Rechtsextremisten zu den ersten Steinen griffen. Das Asylantenheim sollte mit Gewalt gestürmt werden. Erst kurz zuvor hatten sich die rumänischen Sinti und Roma zu anderen Ausländern ins Heim geflüchtet.
Und damit das Bild entstand, dass diese Vorfälle, diese rassistischen Ausschreitungen 92 da abgefeiert oder zumindest in Kauf genommen wurden. Da ist auch die überregionale Presse dann drauf eingestiegen und hat diese problematische Symbolik auch genau als diese benannt.
Und wie ist der Verein und wie sind andere Fans damit umgegangen?
In der Fanszene ist diese Choreo sehr umstritten. Also es gibt Fans, mit denen wir auch gesprochen haben, die sagen, genau diese Symbolik lehnen sie ab und sie finden das schon schwierig, dass überhaupt noch die Möglichkeit so einer Assoziation entsteht. Es gibt aber auch Fans, die sagen, wir haben mit dieser Choreo unsere Herkunft aus den Plattenbauten, die ja auch zum Teil stigmatisiert sind, wollten sie positiv feiern und besetzen. Und pyrotechnische Elemente sind halt Elemente von Ultra- und Fankultur, wie wir das ja vorhin auch schon besprochen haben. Die gehören zu so einer Choreo dann dazu. Und da sollte nicht von außen, gerade eben auch von Westdeutschen, dann immer sofort diese Lichtenhagen 92-Assoziationen gemacht werden, weil das wäre auch stigmatisierend, sondern die Plattenbauten auch, das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen gehört halt für sie zu ihrem Alltag und zu ihrer Biografie und damit meinen sie jetzt eben nicht die Vorfälle von 92, sondern ihr Alltag, der in den Plattenbauten stattfindet, der sich rund um das Sonnenblumenhaus auch heute noch abspielt und den wollten sie eben positiv feiern. Das ist die Fanszene und genau, der Verein hat danach auch sich dieser Sichtweise angeschlossen und hat auf der anderen Seite aber auch gesagt, dass er natürlich rassistische Gewalt und Diskriminierung ablehnt und die Angriffe von 92 verurteilt, aber auch für sich in Anspruch genommen, dass man diese Choreo eben nicht in diesem Kontext sehen sollte. Ja, also in solchen konkreten Fällen positioniert sich der Verein dann schon. was man schon so ein bisschen vermisst und was andere Vereine eben schon schaffen, ist, sich auch proaktiv für Demokratie, Menschenrechte und gegen Rassismus zu positionieren. Also andere Vereine haben dann einmal im Jahr Aktionsspieltage, spielen vielleicht mit einem Sonderdruck auf ihrem Trikot oder schaffen das sonst in irgendeiner Form, sich regelmäßig für Demokratie und Menschenrechte zu positionieren. Hansa Rostock hat man so den Eindruck, der Verein übernimmt da so ein bisschen dieses vermeintlich Unpolitische in der Fanszene und möchte sich da eben nicht politisch positionieren, wobei ich es eben gerade nicht politisch finde, sich als Verein, als zivilgesellschaftlicher Akteur, als wichtiger Player in diesem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern für Demokratie, für Menschenrechte und gegen Rassismus auszusprechen. Das ist einfach demokratisch.
Konntet ihr jetzt im Zuge eurer Recherche für die Doku mit Hansa Rostock darüber sprechen?
Nein, leider nicht. Wir haben immer wieder versucht, für diese Doku mit Hansa Rostock, mit dem Verein, mit Verantwortlichen aus dem Verein ins Gespräch zu kommen. Das wurde leider abgelehnt. Wir haben auch schriftliche Fragen gestellt zum Schluss, die auch nicht beantwortet wurden. Also Hansa Rostock hat sich leider für unsere Doku gar nicht bei uns geäußert.
Was vermutest du, was dahinter steckt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass da zum einen so ein gewisser Abwehrreflex greift, dass bei kritischer Berichterstattung, insbesondere eben wenn es um Gewalt oder eben auch Rechtsradikalismus geht, sich nicht sofort in eine Ecke gedrängt zu fühlen. Das war aber ja eben auch nicht der Angang oder die Intention unserer Doku, sondern im Gegenteil. Wir wollten ja eigentlich zeigen und haben meiner Meinung nach auch gezeigt, wie vielfältig dieser Verein ist, welche kritischen und schwierigen Aspekte es gibt, aber auch welche positiven, identitätsstiftenden Aspekte es gibt. Und da zeigt sich, dass der Verein offenbar da nicht in der Lage ist, sich mit so differenzierter Berichterstattung dann auch kritisch, aber konstruktiv auseinanderzusetzen.
Du bist als Reporter für den NDR ja öfter bei Hansa Rostock unterwegs. Wie erlebst du die Zusammenarbeit sonst, also vom Verein dir gegenüber als Medienvertreter?
Also es ist schon so, dass man bei Hansa Rostock nicht ganz so unbefangen, unbeschwert arbeiten kann, wie das bei anderen Fußballvereinen ist. Es ist zum Beispiel so, dass wir als Reporter, wenn ich für die Sportschau im Stadion bin, dann habe ich ein Kamerateam dabei und wir stehen dann eben am Spielfeldrand neben einem der Tore und wechseln dann in der Regel in der Halbzeit einmal das Tor. Also gehen einfach einmal auf die andere Seite, sodass wir von der anderen Seite auch andere Perspektiven einfangen können. Das ist in allen Stadien, in denen ich bisher war, und das sind alle Erstliga-, Zweitliga- und Drittliga-Stadien in Norddeutschland, also im Sendegebiet des NDR, ist das so möglich, dass man eben in der Halbzeit wechselt. In Rostock ist das nicht möglich. Da ist es aus Sicherheitsaspekten nicht möglich für uns, da vor der Fankurve der Südtribüne zu stehen. Und deswegen ist man da so eine gewisse Einschränkung sowieso schon gewohnt. Es ist auch so, dass wenn wir außerhalb des Stadions drehen, wir das nur mit Security und Sicherheitsbegleitung machen können, weil das Risiko, dass man da nicht nur angefeindet wird, sondern auch angegriffen wird, leider einfach zu groß ist. Und auch da ist es natürlich nicht so, dass jeder Fan einfach so da auf ein Kamerateam losgeht, aber es gibt offenbar einige, bei denen das Risiko so groß ist, dass man das nur mit diesen Auflagen machen kann. Das kenne ich auch von anderen Stadien so nicht. Ja, es gibt einen sehr prominenten Fall aus den letzten Jahren. Das ist der Sönke Fröbe von der Ostsee-Zeitung. Der hat über Jahre, Jahrzehnte über Hansa Rostock berichtet und hat dann auch immer mal wieder kritische Berichte gemacht. Hat dann 2021 nach einem Spiel gegen Schalke, bei dem es zu Ausschreitungen kam, eine Überschrift gebracht, in der stand, dass der FCH, also Hansa Rostock, die Polizei kritisiert. Der Verein fühlte sich da falsch dargestellt und hat dann daraufhin Sönke Fröbe die Arbeitserlaubnis, also die Akkreditierung, entzogen, womit er dann hätte ab sofort nicht mehr Bericht erstatten können aus dem Ostseestadion bei den Heimspielen. Dagegen hat er geklagt und auch Recht bekommen und der Verein musste ihm dann eben diese Arbeitserlaubnis auch wieder erteilen. Danach war das Verhältnis aber sehr, sehr angeschlagen. Es gab schon vereinzelt Transparente im Stadion gegen ihn. Also auch die Fanszene hat diesen Konflikt übernommen. Und eskaliert ist das dann bei einer Pressekonferenz Ende der Saison 22/23, bei der die Pressesprecherin von Hansa Rostock ein T-Shirt getragen hat, auf dem FCK SFR stand. Also die Abkürzung für Fuck und SFR, das ist das Kürzel, mit dem Sönke Fröbe auch immer unter seinen Artikeln unterschreibt. Also eine Aufschrift, die eindeutig als Beleidigung gegen ihn interpretiert werden kann. Er hat dann auch Anzeige erstattet und die Pressesprecherin musste dann zur Einstellung des Verfahrens 5.000 Euro Strafe zahlen. Das ist auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Vorgang, dass auf so einer offiziellen Pressekonferenz ein anwesender Journalist so in dieser Form diffamiert wird. Das hat dann auch immer weiter zur Eskalation beigetragen. Also es gab dann wiederholt auch beleidigende Transparente in den Fanblöcken gegen Sönke Fröbe. Und er hat sich dann 2024 entschieden, nicht mehr über Hansa Rostock zu berichten.
Ah, okay, also er berichtet nicht mehr. Und was ist mit der Pressesprecherin? Ist die noch im Amt?
Ja, die arbeitet weiterhin für Hansa Rostock, auch in dieser Funktion.
Aber wie kann denn das sein? Du hast ja die Fanszene als total bunt beschrieben, dass sich ganz, ganz viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern mit diesem Verein identifizieren, auch über den Fußball hinaus. In dem Zusammenhang, warum tut sich der Verein so schwer damit, mit der Abgrenzung zu Gewalt und zu rechten Fans?
Ja, es ist mittlerweile schon so, dass die Fanszene einfach auch sehr stark in den Verein hineinragt. Also bei der jährlichen Mitgliederversammlung, die jeder e.V. ja abhalten muss, kommen mittlerweile zum großen Großteil nur noch Leute aus dieser aktiven Fanszene und die auch aktiv dazu aufruft, Vereinsmitglied zu werden und den Verein im eigenen Sinne zu beeinflussen. Das ist, finde ich, an sich auch erstmal gar nicht verwerflich, sondern das ist in anderen Vereinen auch so, dass Fans und insbesondere natürlich auch die aktive Fanszene Vereinsmitglieder werden und dann für ihre Interessen auf den Mitgliederversammlungen sich stark machen und auch dementsprechend abstimmen können. Das Problem ist natürlich, wenn in der Fanszene dann problematische Tendenzen so vorherrschend sind, dass die dafür sorgen, dass Leute, die sich dagegen aussprechen, entweder auf den Mitgliederversammlungen, sich das nicht mehr trauen, weil sie diese Mitgliederversammlungen so stark dominieren, dass es da wenig Widerspruch gibt und auch im Verein, in den Gremien keine Leute mehr installiert werden, die sich aktiv oder kritisch zur Fanszene positionieren, sondern nur noch Leute in diese Gremien kommen, die im Interesse der Fanszene handeln.
Und woher weißt du das, dass die sich nicht trauen?
Wir haben für diesen Film natürlich mit sehr vielen Leuten aus dem Umfeld von Hansa Rostock gesprochen und die allermeisten davon wollten mit uns eben nur im Hintergrund sprechen. Und da haben uns viele Leute davon berichtet, dass sie entweder ganz konkret schon auch mal eingeschüchtert wurden oder Angst davor haben, dass es konkrete Angriffe oder zumindest irgendwelche anderen Einschüchterungsmaßnahmen gegen sie gibt. Und andere haben auch einfach nur Schiss, dass sowas kommen könnte. Also die Szene hat das durchaus in den letzten Jahren auch geschafft, einfach so eine Drohkulisse aufzubauen, dass sich die Leute so im vorauseilenden Gehorsam zum Teil auch einfach ein bisschen selber zensieren mit Kritik an ihr. Außergewöhnlich bei Hansa Rostock ist schon, dass mittlerweile auch ein ehemaliger Ultra einen wichtigen Gremiumsplatz, Funktionärsposten in dem Verein besetzt. Sebastian Eggert, der ist mittlerweile Aufsichtsratsvorsitzender bei Hansa Rostock. Das gibt es zwar auch in anderen Vereinen, also dass Ultras sich sozusagen zu Funktionären entwickeln, die passen sich dieser Rolle dann allerdings zumindest in Teilen an, also zum Beispiel in ihrer Außendarstellung. Und das tut Sebastian Eggert offenbar nicht, zumindest uns gegenüber tut er das nicht, weil er auch weiterhin diesen Kodex der aktiven Fanszenen hochhält, nicht mit Medien zu sprechen. Und das kritisiert zum Beispiel auch Alexander Leistner, der Soziologe, für den wir mit unserem Film gesprochen haben und der sagt, dass man einerseits als Mitglied einer Subkultur, wie zum Beispiel Ultras es sind, jetzt nicht die Verpflichtung habe oder keine Rechenschaft ablegen müsse gegenüber Medien, als Vertreter eines Vereins, der natürlich eine andere Eingebundenheit in die Gesellschaft hat, der öffentlich gefördert wird und auch einfach ein Akteur in einer lebendigen Demokratie ist, schon nochmal eine andere Rechtfertigungsnotwendigkeit hat. Und der kommt Sebastian Eggert leider nicht nach.
Vielen, vielen Dank, Jonas, für dieses Gespräch heute.
Sehr gerne.
Jonas Freudenhammer berichtet als NDR-Sportreporter regelmäßig aus dem Rostocker Ostseestadion. Zusammen mit seiner Kollegin Nadja Mitzgert hat er den Sportclubfilm 60 Jahre Hansa Rostock gemacht. Heimat, Liebe, Skandale. In dem Film schauen sie unter anderem auf die Höhen und Tiefen der Clubgeschichte vor und nach der Wiedervereinigung. Der Link zu dem Film, der steht direkt in den Shownotes. Autorin der Folge ist Axinia Weihrauch. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Marc Hoffmann. Produktion: Timo Lindemann, Christine Frey, Laura Picerno und Hanna Bruniers. Redaktionsleitung: Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Unser Podcast-Tipp für heute, das philosophische Radio. Da spricht Jürgen Wiebeke wöchentlich mit Philosophen und ExpertInnen über ein interessantes Thema. In der neuen Folge mit Thomas Gries geht es um den Erfolg von ideologischen Erzählungen. Sie klären, wie Ideologien unser Denken und Entscheiden beeinflussen, warum sie politische Polarisierung antreiben und welche Rolle ihre Erzählungen in sozialen Medien und gesellschaftlichen Konflikten spielen. Und was das alles für eine demokratische Öffentlichkeit bedeutet. Jeden Montag gibt es eine neue Folge von Das philosophische Radio in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.